Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge blicken wir auf das Rennwochenende in Saudi-Arabien aus der Hafenstadt Jeddah. An diesem Wochenende feiert dabei nach langer Anlaufzeit der Pitboost seine Premiere. Alles zur Einführung der Pflichtboxenstops mit Schnellladung in dieser Folge. Wie gewohnt blicken wir dabei auch auf die Strecke und auf unsere Favoriten für das Rennwochenende. Mein Name ist Lukas Schaums und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, es ist wieder Race Week und wir freuen uns auf das zweite Rennen des Jahres, auf das dritte Rennen der Saison und wie immer auf das Rennwochenende vorausschauen tue ich mit unserem Mann von eformel.de, nämlich Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, es ist ja ein besonderes Wochenende, um mal das so ein bisschen vorwegzugreifen. Der Pitboost feiert endlich seine Premiere. Das, muss man sagen, ist ja schon ein langes Thema gewesen, wo wir das gleich ja nochmal vertiefen werden. Da freuen wir uns ja beide auch richtig drauf, dass das ja endlich mal kommt.
Ja, auf jeden Fall. Lange hat's gedauert. Endlich ist es soweit. Wir werden die Boxenstops mit Schnellladung an diesem Wochenende sehen, beziehungsweise an diesem Wochenende ist stark übertrieben, am Freitag schon, denn traditionell in Saudi-Arabien findet das Rennwochenende ja am Freitag und am Samstag statt, was die beiden Rennen angeht. Die freien Trainings hingegen, da kommen wir auch nachher nochmal zu, fangen sogar schon am Donnerstag an.
Genau, und das alles zum Rennwochenende gleich. Das, was wichtig war zwischen unseren Folgen, das gibt's jetzt im Newsüberblick.
Neue Gesichter, Teil 1. Die Formel E hat bekannt gegeben, in der Pause zwischen den Rennen in Jeddah und Miami ein Event mit Promis und Influencern durchzuführen, das Evo Sessions genannt wird.
Neue Gesichter, Teil 2. Das Lineup für das Rookie-Training in Jeddah ist bekannt. Zwei Frauen und 9 Männer werden die Gen 3 Evo-Boliden im 0. freien Training bewegen.
Und alte Gesichter. Formel-E-Rennleiter Scott Elkins hat bekannt gegeben, nach dem Miami E-Prix aufzuhören.
Ja, und zum Thema des Wochenendes steigen wir direkt ein, nämlich der Pitboost kommt endlich. Wir haben ja auch hier im Podcast schon lange und intensiv darüber gesprochen. Jetzt wird er auch endlich mal zum Einsatz kommen, das Ganze im Rennen am Freitag. Dabei muss man sagen, die Rundenzahl, was uns ja so ein bisschen oder was gerade auch dich anbetrifft, hat sich das extrem verwundert, dass man da keinen Unterschied macht. Aber erstmal zu den Facts, was das Schnellladen oder diesen Pitboost erstmal generell was da wichtig ist.
Jeder Fahrer muss im Rennen am Freitag einmal an die Box kommen, um da 10% Energie nachzuladen. Das sind 3,85 Kilowattstunden ganz genau. Dafür braucht er 30 Sekunden Standzeit, um nachzuladen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Boxenstopp-Dauer um 4 weitere Sekunden ergänzt, dass wir auf 34 Sekunden Standzeit insgesamt kommen. Geladen wird dabei mit der Leistung von 600 Kilowatt. Es gibt ein paar Bedingungen, die dafür erfüllt sein müssen. Damit der Akku das verträgt, muss er zu dem Zeitpunkt, wo der Boxenstopp durchgeführt wird, zwischen 40% und 60% Ladezustand liegen. Es darf immer nur ein Auto eines Teams gleichzeitig an die Box kommen. Aus Sicherheitsgründen ist doch die Anzahl der Mechaniker, die sich vor der Box aufhalten darf, limitiert, nämlich auf 3 Stück. Einer, der dem Fahrer signalisiert, wann er losfahren darf und wo genau er anhalten muss, und 2 Mechaniker, die dafür zuständig sind, das Schnellladegerät an das Auto anzustöpseln. Und eine Besonderheit oder etwas, worauf man hinweisen sollte an der Stelle: grundsätzlich ist es erlaubt, dass die Fahrer bei einer Safety-Car-Phase oder einer Full-Course-Yellow das Nachladen durchführen, aber nicht bei einer Rennunterbrechung. Das heißt, wenn die rote Flagge rauskommt, das Rennen ist aus welchen Gründen auch immer unterbrochen, da darf nicht nachgeladen werden, sondern tatsächlich muss das Rennen während des Nachladevorgangs laufen. Ob jetzt grüne Flagge ist oder Safety Car oder Full Course Yellow, ist an dieser Stelle vollkommen egal. Luca, du hast es schon angesprochen, beide Rennen gehen über die gleiche Rennlänge, 31 Runden jeweils. Was denkst du, wird das bedeuten für das Rennen, ganz besonders am Freitag mit dem Pitboost?
Also Rennen am Freitag wird, glaube ich, richtig spannend sein, denn allein schon wegen der neuen Technologie, die dann kommt, du hast ja schon gesagt, 600 kW, 34 Sekunden Mindeststandzeit, das sind Sachen, die wir sicherlich bei der Einführung der Formel E vor über 10 Jahren jetzt auch sicherlich nicht gedacht hätten. Das schon mal alleine interessant zu sehen und natürlich, wie aggressiv beziehungsweise wie sich die unterschiedlichen Strategien dann auswirken werden und das dann auch wahrscheinlich zum Samstag auch nochmal sicherlich interessant, wie unterschiedlich da man generell so ein Rennen angeht und da wird man dann auch im Endeffekt am Freitag sehen, wer wahrscheinlich so generell leistungsmäßig das beste Paket in Jeddah oder generell als Fahrzeug dann hinstellt. Das wird alleine interessant und wie gesagt, wie viel Chaos es vielleicht mitbringt. Ich meine, neue Technologie beziehungsweise etwas, das in der Saison dazukommt, muss man sagen, ist ja immer für sehr viel Aufregung. Deshalb bin ich da auch generell mal gespannt, ob das alles reibungslos läuft. Ich hoffe, bei dir sieht es genauso auch. Also reibungslos muss es auf jeden Fall laufen, ne?
Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Ich glaube, niemandem ist geholfen, wenn bei den 11 Teams 3 Teams Probleme mit den Ladegeräten haben und Fahrer deshalb ihre Boxenstops nicht so durchführen können, wie das geplant ist und deshalb aus dem Kampf um die Punkte oder sogar um den Sieg unverschuldet ausscheiden. Was ich besonders interessant finde, ist der Unterschied, den wir sehen werden bei den Rundenzeiten. Faktisch ist es so, man hat 10% mehr Energie für das Rennen am Freitag. Die Renndistanz ist ja die gleiche. Die 10% werden nachgeladen. Also werden wir am Freitag höchstwahrscheinlich nur sehr wenig Energiesparen sehen. Ganz anders am Samstag bei dem Rennen, wo die Fahrer ohne den Schnellladeboxenstopp über die gleiche Distanz kommen müssen. Was ich auch von den Rennen mit Pitboost erwarten werde, ist, dass es den einen oder anderen Fahrer gibt, der vielleicht, weil er relativ weit hinten liegt, eine besonders riskante Strategie eingehen wird, der relativ schnell zum Boxenstopp kommen wird und wenn er dann die Mehrleistung hat, direkt den Attack-Mode auch aktivieren wird, weil das ist ja so in der Formel E. Der Pitboost ist nicht anstelle des Attack-Modes, sondern er kommt zusätzlich. Das heißt, der Fahrer wird dann an die Box fahren, nachladen, wird weit zurückfallen, aber ich vermute, dass dann der ein oder andere Fahrer tatsächlich voll auf Attacke gehen wird, mit der neuen Energie, die er hat, direkt mal den Attack-Mode holen wird und dann versuchen wird, die Lücke zu schließen, damit, wenn die anderen Fahrer an die Box kommen, sie hinter ihn zurückfallen. Aber das, denke ich, muss man tatsächlich beobachten, wie es aussehen wird. Vielleicht läuft es auch ganz anders und wir bekommen, sobald das erlaubt ist, nachzuladen, bekommen wir aus irgendeinem Grunde eine Safety-Car-Phase und alle Teams kommen quasi mit einem Auto gleichzeitig an die Box. Auch das kann theoretisch passieren. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Und das finde ich so spannend daran. Deshalb freue ich mich sehr auf die Premiere des Pitboosts am Freitag und schaue mir das gerne an, was dann dabei rumkommen wird.
Und dann kommen wir natürlich noch auf die Strecke zu sprechen. Das hat sich ja geändert. Die Rera seit Saison 5 im Formel-E-Kalender vertreten. Nun aber der Wechsel nach Jeddah. Da stellt sich ja grundsätzlich die Frage, warum man das getan hat. Tobi, an der Strecke an sich hat es bestimmt nicht gelegen.
Nein, die Strecke in Diriyah ist bei den Fahrern allgemein sehr beliebt. Ist eine tolle Strecke. Gerade dieser schnelle S-Kurvenabschnitt, den es da gibt, auf der Rückseite der Strecke, sage ich mal, ist wirklich wahnsinnig beliebt bei den Fahrern. Man nennt es auch den Bob-Bahn-Abschnitt, weil es so ein bisschen bergab geht, immer nur links, rechts, immer weiter. Aber, ganz großes Aber, Diriyah ist seit einigen Jahren eine große Baustelle. Und das hat man auch in der Formel E in den letzten Jahren immer wieder gemerkt. Die Strecke war extrem staubig, ganz besonders beim ersten freien Training, wenn es losgehen sollte. Da hat man riesengroße Staubwolken aufsteigen sehen von den Fahrzeugen, weil das ist halt eine Strecke, die sonst nicht verwendet wird, nur für die Formel E. Und bei der ganzen Bautätigkeit im direkten Umkreis wurde halt immer extrem viel Dreck auf den Kurs gebracht, den die Fahrer erstmal wieder runterfahren mussten. 2025 sind die Baumaßnahmen in unmittelbarer Nähe der Strecke aber so groß und umfangreich, dass man die ursprüngliche Streckenführung gar nicht mehr verwenden konnte. Und man hatte sich überlegt, eventuell die Streckenführung zu ändern, um doch irgendwie da fahren zu können, hat sich aber letztendlich dagegen entschieden, weil man den Charakter der Strecke auch nicht mit einer alternativen Streckenführung wiederherstellen konnte und hat sich daher dazu entschlossen, nach Jeddah zu fahren. Und Luca, das ist ja eine Stadt und auch ein Kurs, der grundsätzlich bekannt ist im Formelsport, oder?
Genau, seit 2021 kennt man die Strecke ja schon aus der Formel 1, aber man muss natürlich sagen, hier und da natürlich modifiziert worden. Vier zusätzliche Schikanen gibt es dort. Grund ist ja ziemlich einfach, muss man sagen. Die Formel E ja bekannt mit Rekuperation und Energiesparen angesagt. Deshalb gibt es diese zusätzlichen Schikanen, weil wenn ihr sicherlich mal ein Rennen dort geguckt habt, der Formel 1, viele Bremszonen gibt es ja nicht dort auf dem Kurs. Deshalb muss man diese Schikanen dann eben dazu bauen und hat sie dazu gebaut. Mit der Streckenlänge ist man auch ein bisschen runtergegangen, nämlich 3,001 Kilometer über 19 Kurven, was aber auch gleich bleibt im Vergleich zu Diriyah, ist nämlich, dass man in der Nacht fährt.
Das ist ja auch in der Formel 1 so, dass der Kurs beleuchtet ist und auch das ist bei der Formel E genau das Gleiche. Man schaltet die Lampen an und lässt das Rennen wie gewohnt in der Dunkelheit stattfinden. Ich gehe auch wieder davon aus, wenn man die Berichterstattung vorher anguckt, wird man wieder eine beeindruckende Drohnenshow sehen. Das zeichnete das Diriyah-Rennen ja in den vergangenen Jahren bereits aus. Aber wir werden noch was erleben, was in der Form zum ersten Mal in Saudi-Arabien passiert, nämlich die erste Session des Wochenendes am Donnerstag um 16 Uhr. Das wird der Rookie-Test sein. Luca, darüber haben wir auch hier schon gesprochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ja ziemlich ausführlich. Erstes freies Training, genau am Donnerstagnachmittag findet das statt. Jedes Team mit einem Auto muss dort teilnehmen und eins abstellen. Und dabei dürfen Pilotinnen, die noch kein Formel-E-Rennen absolviert haben, in ihrer Karriere dabei sein. Und da würde ich sagen, Tobi, gehen wir mal durch, wer denn alles mit dabei ist. Und du fängst an mit Jaguar.
Jaguar, amtierender Teamweltmeister. Dort am Steuer sitzen wird Jamie Chadwick, die Britin, die auch bereits in Madrid für das Team den Frauentest bei den Vorsaisontestfahrten bestritten hat. Wer fährt denn bei Porsche, Luca?
Das ist Thomas Breining, nämlich der DTM-Champion aus dem Jahr 2023. Und der wird das Werksauto pilotieren. Und bei DS Penske sitzt wer im Steuer? Tobi?
Daniel Kwiat, ehemaliger Formel-1-Pilot bei Toro Rosso oder Red Bull Racing, der hat Formel-E-Testerfahrung bereits gesammelt. Mit NIO ist er damals in Berlin schon mal den Rookie-Test gefahren. Jetzt ein zweites Mal Rookie-Test für DS Penske. Kommen wir zum nächsten Team, Andretti.
Die gehen mit einem US-Amerikaner an den Start, nämlich mit Jack Crawford und das Ganze ja auch im Umfeld der Formel 1 bekannt. Seit 2023 ja im Umfeld der Formel 2 unterwegs, aber Formel-E-Erfahrung hat er nicht. Deshalb sehen wir ihn beim 0. freien Training beim Rookie-Test. Nissan?
Nissan setzt einen Italiener ein, Gabriele Mini. Auch der saß letztes Jahr in Berlin schon beim Rookie-Test hinter dem Steuer des Nissan-Boliden. Envision?
Die gehen mit Zach O'Sullivan an den Start, auch er im Formel-1-Umfeld bekannt. Formel 3 ist er dort schon gefahren und jetzt bekommt er auch mal das Formel-E-Auto zu spüren. McLaren setzt wen an?
McLaren setzt den Test- und Entwicklungsfahrer Alex Dunn an. Der 19-jährige Ire ist Test- und Ersatzfahrer des Teams und war auch bereits in Mexico City vor Ort. Kommen wir als nächstes zu Maserati.
Die setzen ja doch schon einen großen Namen ein, nämlich Theo Pourchaire, 2022 Vizemeister Formel 2, 2023 dann Champion geworden und das sicherlich ein Name, der durchaus interessant sein kann bei Maserati und interessant sein wird. Ein Name, den wir aber generell schon eher kennen, ist der bei Lola Yamaha Abt, Tobi.
Genau, Lola Yamaha Abt setzt Tatiana Calderon ein. Die Kolumbianerin ist schon IndyCar gefahren, ist aber auch schon Formel-E-Tests gefahren, damals für DS Techita. Ist schon einige Jahre im Formelsektor unterwegs, war auch beim Frauentest in Madrid, in Jarama am Start, damals noch für Maserati gefahren. Kommen wir zu Mahindra.
Und die gehen an den Start mit Kushmaini, der ja auch ähnlich wie viele vor ihm ja auch in den Formelserien rund um die Formel 1 unterwegs gewesen ist, Formel 3 und Formel 2. Und deshalb als indischer Hersteller einen Inder zu haben, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Dann bildet am Ende Cupra Kiro das Schlusslicht in der Liste, aber die setzen einen Fahrer ein, der ja schon ein gewisses Standing hat.
Ja, auf jeden Fall. Wenn auch nicht unbedingt im Formelbereich, da ist er seit 10 Jahren kein Rennen mehr gefahren. Es geht um Mikkel Jensen, den Dänen, der in der Langstreckenweltmeisterschaft in der Hypercar-Klasse für Peugeot fährt, schon ein paar Jahre. Wie gesagt, schon länger nicht mehr im Single-Seater, also im Formel-Rennwagen gewesen. Aber Cupra Kiro hat ihm die Gelegenheit gegeben, das Auto testen zu dürfen und mal schauen, wie er sich schlägt. Für mich gehört er mit zu den Favoriten, muss ich ehrlich sagen. Luca, wen siehst du denn als Favorit von den Rookies?
Aber das ist super schwer. Gerade Werkspiloten, ich sage jetzt mal sowas jemand wie Thomas Breining, der vielleicht auch schon vorher die Möglichkeit hatte, intensiver im Simulator mal zu testen, ist sicherlich eine gute Möglichkeit für ihn gewesen. Deshalb wahrscheinlich da auch schon vorne. Jemand, der viel Talent mitbringt, Mikkel Jensen, den ich da, wie du ja auch, extrem vorne sehe. Also ich würde mal sagen, wenn ich mich zwischen den beiden festlegen sollte, wäre ich wahrscheinlich bei Mikkel Jensen. Aber am Ende wird es einer bestimmt wieder sein von den Jungspunden, die in diese Auto einsteigen und direkt mal die Bestzeit fahren. Wie sieht's bei dir aus?
Wie gesagt, Mikkel Jensen gehört für mich zum erweiterten Favoritenkreis. Der große Favorit ist für mich allerdings tatsächlich Theo Pourchaire, Formel-2-Champion. Du hast es eben schon gesagt, in der abgelaufenen Saison auch mal in der IndyCar unterwegs gewesen. Aber für mich ist er nicht deshalb Favorit, sondern er ist der Fahrer von den 11 PilotInnen, die antreten, der die meiste Erfahrung im Gen 3 Boliden hat. Denn Theo Pourchaire war der Testfahrer, der damals für Spark, den Hersteller des Gen 3 Boliden, die Testarbeit geleistet hat, bevor die Gen 3 Fahrzeuge tatsächlich zum ersten Mal gefahren sind. Und da auch unter anderem einen ziemlich heftigen Unfall hatte. Aber das ist, glaube ich, jetzt hier nicht unbedingt das Thema. Deshalb, wegen seiner doch sehr großen Gen 3 Erfahrung, sehe ich da Theo Pourchaire durchaus als Favoriten. Und dass er ein schneller Rennfahrer ist, als Formel-2-Champion des vorletzten Jahres, glaube ich, müssen wir auch nicht diskutieren an dieser Stelle.
Absolut. Und da stellen wir uns natürlich generell die Frage, und da kommen wir dann schon so ein bisschen auf das Rennwochenende zu sprechen, wer gewinnt denn in Jeddah, Tobi?
Oh ja, von den Favoriten bei den Rookie-Tests zu Favoriten des Rennens. Ich habe zwei Namen aufgeschrieben, die ich sehr stark finde auf neuen Strecken grundsätzlich. Das ist einmal Jean-Éric Vergne und einmal Pascal Wehrlein. Beide haben ein Auto, in dem sie durchaus vorne auch mit angreifen können. Und ich denke, die beiden sind besonders gut, wenn sie sich auf eine neue Strecke einstellen müssen. Und das dürfte ihnen in Jeddah meiner Meinung nach ganz gut gelingen. Luca, du hast zwei andere Namen bei dir stehen.
Ollie Rowland und Mitch Evans, beide grundsätzlich ja schon gut unterwegs. Bei Rowland würde ich sagen, der setzt so ein bisschen seine Serie fort. Und Evans, ja, muss so langsam mal liefern. Also generell Jaguar mit einem schwachen Start. Und Mitch Evans ist jemand, der das Team und auch den Hersteller mal so ein bisschen nach vorne bringen muss. Und das würde er dann im, aus meiner Sicht, regulären Rennen dann tun am Samstag. Und ihr könnt, wie bekanntlich, natürlich auch mittippen. Dieses Wochenende müsst ihr das doppelt tun, denn am Freitag und am Samstag wird gefahren. Das könnt ihr tun, nämlich bei kicktipp.de/Formel E. kicktipp.de/Formel E. Da gibt es alle Infos und teilnehmen lohnt sich auch jetzt noch. Wir kriegen ja zweimal ein Qualifying zu sehen, zweimal ein Rennen und das bekannte Doubleheader-Zeitplan-Geschehen ist. Und dabei muss man aber sagen, geht's ja nicht mit dem ersten, sondern mit dem nullten freien Training los, Tobi.
Genau, wir hatten es eben schon angesprochen, das nullte freie Training exklusiv für Formel E Rookies. Wir haben sie eben alle 11 namentlich genannt. Das findet am Donnerstag bereits um 16 Uhr statt. Es ist ein ganz normales freies Training, geht über 40 Minuten, so wie alle anderen freien Trainings am restlichen Rennwochenende auch. Das erste freie Training, das dann die Stammfahrer bestreiten dürfen, findet am Donnerstag um 19 Uhr statt. Dann geht's am Freitag erst weiter mit dem zweiten freien Training um 11 Uhr. Das Qualifying mit anschließenden Duels beginnt um 13.20 Uhr. Und das Rennen über 31 Runden mit Pit Boost, Ausrufezeichen, beginnt am Freitagabend um 18.05 Uhr deutscher Zeit. Der Zeitplan von Freitag wiederholt sich dann am Samstag mit dem dritten freien Training, erneut 40 Minuten. Am Samstag um 11 Uhr das Qualifying, erneut anschließend mit Duellphase um 13.20 Uhr. Und wie auch schon am Freitagabend das Rennen am Samstagabend über 31 Runden, diesmal ohne Pitboost, Rennstart 18.05 Uhr. Luca, wo können wir denn das Racing verfolgen?
In Deutschland, wie gewohnt, seit dem letzten Jahr bei DF1, die Übertragung des Qualifying und das Rennen eben live im TV, im Livestream auf Servus TV On. Und die freien Trainings gibt es bei uns im Stream, nämlich bei eformel.de zu sehen. In Österreich, es ist Servus TV, die Qualifying und Rennen ebenfalls live zeigen. Im Stream gibt es das ebenfalls bei Servus TV On zu sehen. Dieser, wie bekanntlich, habe ich schon gesagt, in Deutschland und jetzt auch in der Schweiz verfügbar ist. In der Schweiz, das eben anzusprechen, dort läuft die Formel E in diesem Jahr für Swisscom-Kunden bei TV-Kanal Blue Sport. Außerdem europaweit zu sehen auf dem Pay-TV-Sender von Eurosport 2 und eben dem Streaming-Dienst von Discovery Plus sowie zusätzlich bei DAZN, die das Signal von DF1 bzw. von Servus TV übertragen. Wie üblich gibt's aber auch natürlich zu jeder Session den Formel E Live-Ticker auf eFormel.de. Und im Teleskop blicken wir auf den Formel E Rennleiter.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute im Fokus des Teleskops ist Formel E-Rennleiter Scott Elkins. Der US-Amerikaner wird ab sofort nur noch stellvertretender Rennleiter sein und nach dem Miami Grand Prix seinen Posten sogar komplett räumen. Persönliche Gründe sind dabei die Ursache. Sein Vater Paul starb Anfang Dezember und Elkins will daher jetzt mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Er hatte gehofft, die Saison noch zu Ende zu bringen, bevor er in den Ruhestand gehen kann, hat dann aber eingesehen, dass dies nicht möglich sei, wird Elkins in einer Pressemitteilung der Formel E zitiert. Sein Nachfolger als Rennleiter wird Mara Kandachewski, der bereits seit mehreren Jahren sein Stellvertreter ist und Elkins bereits in Sao Paulo vertrat im Dezember. Benoit Dupont wird nach dem Miami Prix dann Nachfolger von Kandachewski als stellvertretender Rennleiter. Luca, eigentlich eine relativ traurige Geschichte, die dahinter steht. Sehr traurig auch, dass die Formel E einen so fähigen Mann wie Scott Elkins als Rennleiter verliert. Glaubst du denn, man wird ihn vermissen?
Ja, also ich glaube, obwohl die Formel E und wir auch hier und da mal über gewisse Strafen und auch Entscheidungen und wie gewisse Sachen gehandelt werden von der Rennleitung, auch hier und da meckern, war Scott Elkins aber immer jemand, der das ganze Geschehen im Überblick behielt und dann doch echt einen sehr guten Job gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich dann eben mit seinem Nachfolger verhält. Aber da wir das Ganze ja schon in Sao Paulo im letzten Dezember schon gesehen haben, war jetzt da aus meiner Sicht jetzt nicht das große Problem zu sehen. Aber natürlich die Frage, wie sich das dann nach Miami generell über die Saison darstellt. Aber ich denke mal, dass wir auf einem ähnlichen Niveau dort weiter verfahren. Vor allen Dingen, weil eben er schon länger an Scott Elkins Seite dabei war und er sicherlich hier und da auch schon ein paar Tipps bekommen hat, selbst dann als Stellvertreter, denn wie gesagt, Scott Elkins, leider ja, die Geschichte tragisch, du hast es schon gesagt, tritt jetzt eben ab, aber ich hoffe mal generell, dass es für alle dort gut verläuft, die Formel E-Saison dann gut über die Bühne zu bringen. Nun kommen wir zum Quiz und das Ganze wie üblich ja mit unserem allwissenden Tobi Würz. Beim letzten Mal, muss man sagen, war das jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung von uns beiden. Deshalb starten wir rein mit deiner ersten Frage, Tobi.
Die Formel E fährt am kommenden Wochenende ja zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Jeddah. Sebastian Buemi und Lucas Di Grassi sind mit je 5 Rennsiegen in einer neuen Stadt die erfolgreichsten Fahrer. Aber kannst du mir sagen, welcher Pilot bis zum heutigen Tag die meisten Poles bei einem ersten Rennen in einer neuen Stadt geholt hat?
Ich würde sagen, Antonio Felix da Costa.
Antonio Felix da Costa hat 2-mal in 9 Städten auf der Pole Position gestanden. Die richtige Antwort wäre Jean-Éric Vergne gewesen mit 7 Pole Positions.
Sehr, sehr weit entfernt von der Zahl. Na gut, schade. Damit bleibt's beim 0-0. Lucas Di Grassi ist ja bekannt für die meisten Rennkilometer im Feld. Liegt natürlich auch daran, dass sein Mitstreiter Sebastian Buemi auch einige Rennen auslassen musste. Was für eine Marke überschritt er als erster Pilot im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich rate mal, dass es 10.000 Rennkilometer in der Formel E sind.
Das ist absolut korrekt. 10.000 Rennkilometer waren es letztes Jahr. Sind dazwischen ja auch mal einige dazugekommen, aber er war eben der Erste, der diese Marke überschritten hat, das Ganze letztes Jahr in Saudi-Arabien. Also nicht an Ort und Stelle, aber zumindest im gleichen Land ist er wieder unterwegs. Damit 1-0.
Okay, bleiben wir mal beim gleichen Land. Nach Diriyah jetzt Jeddah. Saudi-Arabien ist aber nicht das erste Land, in dem die Formel E in mehreren unterschiedlichen Städten fährt. Kannst du mir denn sagen, auf welche anderen Länder das in der Vergangenheit bereits zugetroffen hat?
Gut, Italien ist ja allein schon mit Misano und Rom ein Kandidat.
Ist richtig.
Die Schweiz allein ja auch schon mit Bern und Zürich.
Ist auch richtig.
Also China, also Hongkong, China, Sanya und Peking, das sind ja schon drei.
Ist auch richtig.
Gut, Mexiko, Puebla, Mexiko-Stadt.
Mexiko ist auch richtig, ja. Also ich fasse mal zusammen, Italien, Schweiz, Mexiko und China hast du bislang genannt.
Dann dürfte es aber gewesen sein, oder? Sonst noch was dazugekommen.
Also, bleibst du dabei oder kommt noch was dazu?
Nee, ich glaube, ich bleib dabei.
Du hast genau das Land nicht genannt, wo die meisten verschiedenen Städte dabei gewesen sind. Nämlich Long Beach, Miami, New York City und Portland. Und in diesem Jahr wieder zurück nach Miami. Die USA fehlen in deiner Liste. 4 von 5 hast du genannt, Luca. Ich kann dir dafür leider nur einen halben Punkt geben.
Also steht es 1:0,5. Und dann komme ich nun zu meiner zweiten Frage, nämlich wie viel länger ist die Strecke in Jeddah im Vergleich zu Riyadh?
Die Strecke in Jeddah ist 3,001 Kilometer, also 3 Kilometer und 1 Meter ganz genau. In Diriyah meinst du, die war auf jeden Fall kürzer. Ich habe irgendwas im Kopf von 2,5 ziemlich genau. Etwas über 500 Meter würde ich schätzen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was etwas unter 2,5 Kilometer oder über 2,5 Kilometer. 505 Meter.
Also ich habe hier aufgerundet, beziehungsweise abgerundet. Also von daher komme ich bei genau 0,5 Kilometer raus. Also es ist für dich der zweite Punkt.
Ja, Luca, dann kannst du noch aufholen, wenn du mir die Frage beantworten kannst, die wievielte Stadt Jeddah denn ist, in der die Formel E gefahren sein wird, wenn das Rennen stattgefunden hat.
Gut, so einige habe ich ja vorher schon genannt, deswegen sei jetzt mal die 25.
Leider nicht ganz, es ist Stadt Nummer 37 in der Geschichte der Formel E.
Okay. Okay, Wahnsinn, da habe ich ja echt einiges überschlagen. Heieiei.
Da fehlen ein paar, ja, das kann man so sagen.
Komplett falsch. So, dann bin ich bei meiner dritten und letzten Frage. Bleib weiterhin bei 2:0,5. Aber du kannst ja das perfekte Quiz-Segment hier einheimsen, nämlich mit der Frage, die ist dann doch relativ einfach. Also wenn du die nicht weißt.
Nicht so viel Druck.
Nämlich die Frage, wer gewann damals das erste Rennen in Saudi-Arabien und stellte dabei auch die Pole?
2018 muss das gewesen sein, das zum ersten Mal gefahren wurde, richtig?
Ja.
Okay, und das weiß ich zufälligerweise ganz genau, weil da stand ein BMW auf der Pole Position und holte auch den Sieg. Und das war Antonio Felix da Costa damals im Andretti-Team, was BMW-Werksteam geworden war, quasi mit diesem Rennen.
Genau, es war mehr oder weniger ein perfekter Einstieg für BMW und auch für Antonio Felix da Costa in diesem Team mit Werksunterstützung. Damals dann auch ein gutes Rennen gefahren. 28 Punkte gab es damals für Pole Position. Fanboost gab es ja damals auch noch dazu und eben dem Sieg, dass er knapp gewonnen hat vor Joe Aguirre. Und Dritter wurde damals Jerome D'Ambrosio. Damit gibt es für dich den dritten Punkt und den klaren Sieg mit 3:0,5 Punkten. Glückwunsch.
Dankeschön.
Und zum Ende der Folge verweisen wir natürlich auf Social Media. Das Ganze zu sehen, beziehungsweise die ganzen Kanäle zusammengefasst bei eformel.de im Bereich Social Media an der Seite mal durchklicken. Gerade auf YouTube und auf Instagram gibt es immer sehr viel zu sehen, deswegen lohnt es sich dort reinzuschauen. Und, Tobi, das Thema Ticketverkauf ist ja auch ein ganz großes mittlerweile bei eformel.de.
Genau, richtig. Auf der Seite bei uns könnt ihr Tickets erwerben für den Berlin-E-Prix. Der ist zwar noch ein paar Monate hin, findet erst im Juli statt, aber die ersten Kategorien werden, ich sag mal, überschaubar von dem, was noch an Plätzen zur Verfügung ist. Also greift relativ schnell zu. Sehr viel Zeit werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht mehr haben. Geht auf eformel.de, dort ist ein großer Banner zu finden für den Ticketverkauf für den Berlin-E-Prix.
Und natürlich nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so hört und die ihr so gerne genießt. Und da uns dann am besten auch noch natürlich reinfolgen, denn da habt ihr dann unsere Folgen immer auf Abruf und jederzeit verfügbar zum Nachhören. Tobi, ich freue mich sehr auf dieses Rennwochenende. Pit Boost wird mega spannend. Also lohnt es sich da am Freitag auf jeden Fall reinzuschalten und sich das Rennen anzuschauen und natürlich auch den Live-Ticker dabei zu haben, ne?
Auf jeden Fall dürfte das interessanteste Rennen seit langem werden und man kann, glaube ich, über die Formel E Rennen nicht sagen, dass sie sonderlich uninteressant gewesen wären, gerade in der letzten Zeit in der Gen 3 Ära. Von daher kann ich nur empfehlen, schaut rein, gerade Freitag wird besonders spannend werden mit dem Pit Boost, wie sich das auf die Rennstrategie und auf das Renntempo auswirken wird. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.
Die dezidierte Analyse gibt's ja dann in der nächsten Woche für euch. Dabei belassen wir es. Danke, Tobi, für deine Einschätzung und für deine Expertise.
Gerne.
Und wir begrüßen euch wieder zum nächsten Mal hier beim E-Pod von eFormel.de in der nächsten Woche. Bis dahin habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.